Ja, so, wir starten mit einer neuen Serie Geld. 1993 haben Irmgard und ich eine sehr schwierige Entscheidung treffen müssen. Ich war damals im Management einer großen Verpackungsmittel, eines großen Verpackungsmittelindustrie. Die haben immer mehr Firmen zugekauft und ich war zuständig für einen Produktionsbetrieb in Zirndorf. Und da bekam ich jetzt das Angebot, in der Karriereleiter nach oben zu gehen, im Management nach vorne zu kommen. Und die nächste Stufe, die Sie sich vorgestellt haben in dieser Holding, wäre Krefeld gewesen. Krefeld, wo ich praktisch einen dreimal so großen Betrieb bekommen hätte, mit dreimal so viel Umsatz und so weiter. Also es war eigentlich aus meiner Sicht eine Riesenchance. Nun hatten wir zu der Zeit schon eine Gemeinde in Nürnberg. Und auch wir spürten auf unserem Leben einen geistlichen Auftrag. Und da sind wir jetzt in einen Konflikt gekommen. Wollen wir das aufgeben und nach Krefeld gehen, um in der Industrie, im Management die Karriereleiter nach oben zu steigen? Es war sehr verheißungsvoll, es ist eine große Holding, wenn ich den Namen nennen würde, würdet ihr sagen, um Gottes Willen, warum hast du das nicht gemacht? Oder machst du Gemeinde? Bleibst du in Nürnberg? Sagst du nein? Damit ist dann auch das Arbeitsverhältnis beendet und machst du Gemeinde? Nun, vielleicht sagst du ja, diese Entscheidung ist ja gar nicht so schwer zu treffen. Wenn ich jetzt dir aber sage, dass ich auch noch eine Gehaltseinbuße von 80% hinnehmen musste, also danach, nach dieser Entscheidung, 20% von dem hatte, was ich vorher hatte. Also hatte in Zirndorf nicht haben würde, was ich dann gehabt hätte, wenn ich nach Krefeld gegangen wäre, wird diese Entscheidung schon gar nicht mehr so einfach. Und ich muss euch sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen, wir haben gesagt, nein, es ist egal, Geld ist nicht das Wichtigste, Geld ist keine Entscheidungsgrundlage für mich, Karriere ist keine Entscheidungsgrundlage für mich, sondern für mich ist die Entscheidungsgrundlage, Jesus, was willst du und was ist die Berufung auf unserem Leben? Und das ist natürlich, sagt sich alles sehr schön, aber wenn du dann dich in den Niederungen des Gemeindealltags verkrauterst, dann denkst du dir, Leute, dafür habe ich das doch nicht abgesagt. Hast du überhaupt eine Vorstellung, was mich das kostet hier, dieses Theater? Entgangener Gewinn, entgangene Möglichkeit. Manchmal beschleicht einen schon dann dieser Frust. Und du hast auch 93 noch nicht gewusst, wie sich das entwickeln wird. Und das hat sich auch nicht wirklich gut entwickelt. Wir hatten 2 Jahre, das weiß wahrscheinlich auch niemand, 2 Jahre lebten wir unter der Grundsicherung. Also falls du dich fragst, wenn ich jetzt über Geld rede, der hat ja so viel, dann kann ich dir sagen, wir haben 2 Jahre, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat und ohne dass wir da je drüber geredet haben, unter der Grundsicherung als Familie gelebt. Also ich denke, ich verstehe dich auch, wenn du nur Grundsicherung hast. Und deswegen ist diese Serie für dich und für mich und für uns alle, weil das mit dem Geld ist eine ganz wichtige Sache und es ist vor allen Dingen eine geistliche Sache. Es ist vielleicht die wichtigste Sache überhaupt und Jesus hat mehr über Geld geredet als über Himmel. Und weißt du, warum er mehr über Geld geredet hat als über den Himmel? Weil das Geld ein ganz großes Problem ist. Und weil dieses Geld uns einfangen will. Und ich glaube, es ist auch jetzt gut, da mal drüber zu reden. Und wir haben eine 6-teilige Serie entwickelt, weil wir gedacht haben, das muss auch richtig einsinken. Nicht, dass du sagst, puh, Gott sei Dank habe ich diesen Gottesdienst überstanden. Ja, manche Leute haben sich auch richtig drauf gefreut und sind auch jetzt extra zugeschaltet, haben gesagt, ich möchte hören, was du über Geld zu sagen hast. Andere haben gesagt, nein, jetzt redet er über Geld, als wollte der unser Geld. Ich will euer Geld nicht, wir brauchen euer Geld nicht. Wenn du das Geld nicht gerne geben möchtest, dann behalte es. Wir wollen, das verstehe es nicht falsch, wir wollen hier nichts von dir, sondern wir wollen etwas für dich mit dieser Serie. Viele Menschen, die mir das rückgemeldet haben, waren begeistert. Viele haben gesagt, nee, es ist ja gerade so, als wenn du jetzt über Sex redest, 6 Sonntage. Da reden wir auch nicht drüber. Ja, aber hab Geduld und gehe diese 6 Sonntage mit und höre, was das Geld zu sagen hat. Denn das ist ein bisschen so dieser witzige Ansatz dieser Serie. Wir wollen jetzt also gar nicht so sehr über Geld reden, sondern wir wollen reden über das, was das Geld uns sagen würde. Wir lassen das Geld für sich selber sprechen. Also normalerweise ist es so, dass du dem Geld sagst, kaufe mir Lebensmittel. Oder zahle meine Hypothek. Oder gehe auf das Sparkonto. Also wir sind eigentlich normalerweise so aufgestellt, dass wir unserem Geld sagen, was es machen soll. Und es ist eine witzige Vorstellung, mal zu überlegen, was würde denn das Geld uns sagen, wenn es sprechen könnte, wenn das Geld mit uns reden könnte, was würde denn das Geld sagen? Und wir wären überrascht, was das Geld uns sagen würde, wenn wir nur zuhören würden. Es würde uns Dinge sagen, die im Grunde mit dem gesunden Menschenverstand zu tun haben. Mit kluger Weisheit. Das Geld würde uns Dinge sagen, die wahrscheinlich direkt so auch Jesus gesagt hat, der mehr über Geld geredet hat als über den Himmel. Aber mir ist es so wichtig, dass wir dieses Thema angehen, dass du dich auch diesem Thema stellst und du merkst schon diese Spannungen und wir werden dir in dieser Serie schon auch ein klein bisschen nahe rücken, sodass du also innere Spannungen spüren wirst und du wirst merken, wow, um Gottes Willen, nein, das ist ja, und du wirst merken, wie du eigentlich dachtest, du folgst Jesus nach. Aber in Wirklichkeit folgst du Jesus nur halb nach oder ein Drittel nach und zwei Drittel folgst du nicht Jesus nach. Oder ich sage es mal schärfer, Paulus hat das im Epheserbrief ja so ausgesprochen, er hat gesagt, Gott hat alle Mächte und Gewalten und so weiter gefangen geführt und damit meint er vor allem, es gibt mehrere Mächte und Gewalten, aber eine Macht zum Beispiel, die er damit meint, ist die Macht Mammon. Eine Macht, die er meint, ist die Macht Tod. Und eine Macht zum Beispiel, die er meint, ist die Macht des Durcheinanderbringers, des Anklägers, des Verklägers. Aber diese erste Macht, Mammon, das ist im Grunde der Gott des Geldes. Das ist der Gott, den wir anbeten, wenn wir mit Geld nicht sorgfältig umgehen. Da hängt dann unser Herz dran. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, darüber zu reden, weil, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wenn du in Twitter-Aktien investiert warst, hast du mal auf die schnelle 20% deines Wertes verloren, weil der Elon Musk gesagt hat, vielleicht will ich die Twitter doch nicht übernehmen. Und erstmal sind die Leute alle hingerauscht und haben sich da in Aktien investiert und auf einen Schlag waren 20% weg. Du bist von der Inflation betroffen, du siehst plötzlich, wenn du zum Bäcker gehst oder wo du auch immer hingehst, dass die Preise sich deutlich erhöht haben und sie werden sich noch deutlich mehr erhöhen und wenn du zur Tanke fährst, kriegt man ja jedes Mal kurzen Schnappatmung. Ja, also ich kann mich noch erinnern, wo ich mit meinem Vater tanken war, der hatte ein Renault R4. Wir haben dort Benzin reingetankt und der Liter Benzin hat 49 Pfennig gekostet. 49 Pfennig. Das sind ungefähr 24,5 Cent, oder? 30 Cent. Der Liter Benzin, 30 Cent. Kann mich noch erinnern, als kleiner Junge. Lange her. Und das ist erst der Anfang. Insofern wird uns diese Frage Geld schon sehr beschäftigen. Und ich möchte, dass du in dieser Frage Frieden bekommst. Ich möchte, dass du in dieser Frage Freiheit hast, dass du in dieser Frage zu dir selbst sagen kannst, ja, ich habe genug. Ich habe genug. Und als ich mit Irmgard darüber sprach, über diese vielen schwierigen Phasen, die wir in unserem Leben hatten, wo wir auch diese sehr, sehr harten Entscheidungen treffen mussten. Und ich kann ja sagen, ich habe es geliebt, erfolgreich zu sein. Ich habe es geliebt, mit dem Flieger in ganz Deutschland rumzufliegen zu den unterschiedlichen Werken und als der große Zampano da durch die Tür zu kommen und zu sagen, was gemacht wird, weil ich mich einfach auskannte. Ich habe es geliebt. Das gibt dir was, das gibt dir was. Und irgendwann sagst du, nein, aber das ist nicht das, wofür ich lebe. Und ich lasse es los. Ich habe genug. Die Frage, die Jesus dich stellen würde, ist, was tust du mit deinem überschüssigen Geld? Was tust du mit dem, dass du zu viel hast? Das vielleicht schmunzelt ihr und sagen, ja, das betrifft mich nicht. Nein, da können wir jetzt nicht drüber reden. Also zu viel habe ich keinesfalls. Und übrig habe ich auch nichts. Ja, also bestimmt hast du was übrig für einen Urlaub oder fürs Auto, wenn das Auto wieder kaputt geht, oder deine Autos, die du betreibst, oder für das Handy, was ja auch nicht gerade billig ist, hast du ja Geld übrig, offensichtlich hast du Geld übrig, oder irgendwann gibst du dem Drängen deiner Frau nach und ihr macht die Küchenrenovierung, die schon lange ansteht. Also Geld hast du übrig. Aber wenn du tatsächlich sagst, nein, ich habe gar kein Geld übrig, ich habe überhaupt das Gefühl, es reicht am Monatsende nicht, dann gibt es eine Diagnose, die Jesus sagt und dir auch sagt, woran das liegen kann. Das klingt jetzt hart und du musst es auch nicht gleich schlucken, du kannst es auch abwehren und sagen, nee, auf mich trifft das nicht zu, aber ich robbe mich im Laufe der Predigt ein klein bisschen zu dir auch hin, der du das abwehrst. Jesus hat gesagt, wenn alles, was du denkst, wenn du denkst, dass das Geld nur dazu bestimmt ist, wenn die Annahme nur dazu bestimmt ist, dass alles, was du hast, für deinen Konsum bestimmt ist, dann nennt das die Bibel, nennt das Jesus Gier. Und Gier hat nichts mit der Menge des Geldes zu tun. Gier hat es mit einer Annahme zu tun. Nämlich die Annahme ist, dass du glaubst, dass das ganze Geld, was du hast, für dich bestimmt ist. Nur für dich. Manche tauchen da noch ein bisschen drunter weg und sagen, ist ja nicht für mich, ist ja für meine Kinder. Aber das ist im Grunde dasselbe. Ist einfach nur ein bisschen verschleiert. Alles nur für mich. Die Gier ist die Annahme, dass alles für meinen Konsum bestimmt ist. Dass ich alles ausgeben kann oder dass ich alles sparen kann, was dasselbe ist. Es gibt Leute, die hauen das Geld raus und haben am Ende des Monats nichts mehr. Und es gibt Leute, die leben total knickrig und horten das Geld auf ihrem Sparkonto. Was bis zum gewissen Grade eine gute Entscheidung sein kann, wenn du dir eine gewisse Rücklage bildest, damit du, wenn irgendwelche Turbulenzen kommen, nicht gleich in Schwierigkeiten kommst. Obwohl die Inflation es dir wegfrisst, denke ich, ist es trotzdem wichtig, liquide zu sein. Aber es ist einfach eine Frage der Annahme. Ist das alles für mich oder ist es für was anderes auch? Und Lukas berichtet uns von einer Situation, wo Jesus mit zwei Brüdern im Gespräch ist. Die haben gerade einen Erbstreit und sind furchtbar in den Haaren über das Erbe ihres Vaters. Und der eine denkt jetzt, er kann Jesus da in ihren Streit mit einbeziehen und sagt zu Jesus, sag doch mal meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen. Und dann kommt Jesus und sagt, hüte dich. Hütet euch vor aller Art von Habgier. Denn das Leben besteht nicht in einem Überfluss an Besitz. Es ist so leicht, in diese Falle zu tappen, als wäre das Leben nichts anderes als die Aufhäufung von mehr. Als müsstest du immer mehr haben, als könntest du nie zufrieden sein, als könntest du nie für dich sagen, ich habe genug. Ich habe genug. Vielen Dank, ich habe genug. Ich brauche nicht mehr. Und da kommt mit dieser Entscheidung, ich brauche nicht mehr, kommt eine ungeheure Freiheit in dein Leben hinein. Kommt eine ungeheure Gelassenheit hinein. Kommt, was das Wort ja auch sagt, zu Frieden, kommt der Frieden in dein Leben hinein. Hab Gier. Das ist die Annahme, dass alles, was du besitzt, für dich ist. Aber den meisten von uns, kann ich schon jetzt sagen, geht die Zeit früher aus als euer Geld. Das heißt, am Ende des Tages werdet ihr nicht genug Zeit haben, um euer ganzes Geld auszugeben. und dein Geld, und ich kann das jetzt aus eigener Anschauung sagen, jedes Geld, das irgendwelche Leute besitzen, wird nicht mal auf der Beerdigung erwähnt. Da hat doch einmal bei einer Trauerfeier jemand den Pfarrer gefragt, sag mal, Herr Pfarrer, was hat denn der Verstorbene da hinterlassen? Wie viel? Und dann sagt der Pfarrer, alles. Alles. Das Geld würde uns sagen, ich kann deinem Leben einen Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn deines Lebens. Dein Geld kann deinem Leben einen Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn deines Lebens. Was wäre, wenn du das, was du übrig hast, zu einem Mittel machst, um etwas Sinnvolles, etwas Wertvolles, etwas Gutes zu machen? Was wäre es, wenn du dieses Geld einsetzen würdest, um etwas Kreatives, um etwas Schönes voranzubringen? Was wäre, wenn du das, was du übrig hast, so verwenden würdest? Ich möchte einfach mal den steilen Satz sagen, du kannst kein Nachfolger Jesu sein und ihn nicht in den Bereich deiner persönlichen Finanzen einladen. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt die Bibel. Ich habe es jetzt mal so formuliert. Du kannst kein Nachfolger Jesu sein und ihn nicht in den Bereich deiner Finanzen einladen. Das ist ein harter Satz, ich gebe zu, es ist ein harter Satz. Ich habe euch erzählt, wie ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und gesagt habe, koste es, was es wolle, ich werde dir nachfolgen. Koste es, was es wolle, ich werde diese Entscheidungen treffen. Koste es, was es wolle, ich werde diesen Weg gehen. Und wenn es eben auch schwierig ist, werde ich diesen Weg gehen. Und ich werde nicht grantig sein, ich werde nicht vorwurfsvoll sein, ich werde nicht anklagend sein. Und ich kann sagen, in all den Jahren, und die Leute, die näher dran waren an uns, die können das bezeugen, in all den Jahren waren wir Gesegnete. Immer Gesegnete. Und ich habe immer zu Jesus aufgeschaut und habe gesagt, du bist der Geber aller Gaben, du bist meine Quelle, du bist mein Versorger. Ich erwarte das, was ich brauche von dir, für mich, für meine Kinder, für meine Kindeskinder. Und deswegen sind finanzielle Fragen geistliche Fragen. Und sie zeigen dir, wer wirklich das Sagen in deinem Leben hat und wem du gehörst. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Denn es kann ja sein, dass du vielleicht auch in eine Spannung gerätst, dass Gott zu dir sagt, mach dieses oder mach jenes. Und du kannst das dann nicht tun, weil du finanziell verpflichtet bist, weil du noch einen Kredit zurückzahlen musst, weil du abhängig bist von dieser Arbeit. Und du knechtest dich auch in der Arbeit so sehr, weil du Angst hast, dass du deinen Job verlierst. Und deswegen können sie dich auch knechten, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren, weil du dann nicht mehr deine Verpflichtungen bedienen kannst und weil du dann denkst, du fällst in ein Nichts. Und viel schöner wäre es ja, wenn wir aufrecht dort sein könnten, wo wir sind und gute Arbeit leisten, aber uns nicht knechten lassen müssten. Und wenn die Leute sagen, ich möchte dich aber knechten, dann sagst du nicht mit mir. Schönen Dank auch, ich suche mir eine andere Arbeit. Diese Frage des Geldes hält viele von uns gefangen. Und zwar emotional, richtig emotional. Wir sind da, wir fühlen uns da so, als würden wir tatsächlich gerade heute gesagt bekommen, du kriegst mittags nichts zu essen. Manche von euch schauen gerade auch so. Mittag ist das Essen jetzt gestrichen, Abendbrot auch. Ja? Also wer weiß, wann du das nächste was zu essen kriegst. Ja? Also du bist jetzt erstmal auf Null gesetzt. So. Manche kriegen die Krise, wenn man darüber redet. Ich möchte noch einen anderen Text dazu nehmen, den Paulus seinem Schüler und Lehrling und angehenden Gemeindeleiter gesagt hat, Timotheus, das war so ein ganz enger Mitarbeiter von Paulus, und Paulus hat in diesen Mann unglaublich viel hinein investiert, und da schreibt er an den Timotheus genau über dieses Thema. Offensichtlich war dieses Thema zu allen Zeiten ein großes Thema. Da schreibt er, nur ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Also wenn du nach großem Gewinn aus bist und du irgendwie meinst, du kannst die Bibel ernst nehmen, dann ist ein Leben vor Gott, der Weg zu großem Gewinn. Und ich komme auch noch zu einer bombensicheren Kapitalanlage. Damit endet dieser Text. Also wenn du noch einen Tipp möchtest, wo du dein Geld anlegen kannst, bombensichere Kapitalanlage kommt auch noch. Es ist ein großer Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich mit dem irdischen, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Das heißt nicht, dass du dich immer mit wenigem zufrieden gibst. Das heißt nicht, dass du immer nur Kohlsuppe essen musst. Das heißt aber, dass du es kannst. Dass du es kannst. Und weißt du, als wir 2 Jahre unter Grundsicherung lebten, ich habe das auf der Herfahrt zu Irmgard gesagt, ich habe gesagt, Irmgard, weißt du, ich habe gar keine Angst vor dem, was kommt, weil ich habe das schon erlebt. Ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn du einfach nicht genug Geld hast, wenn es einfach nicht reicht. Und du dich mit wenigem zufrieden, mit wenigem, also ich meine mit wenigem. Wobei wenig ja für jeden auch relativ ist und dazu ist das ja auch in Ordnung. Jeder hat auch seine eigenen Lebenswirklichkeiten und so. Für den einen ist das wenig, für den anderen ist das wenig. Das darf auch so sein. Wir sind hier nicht aufgestellt, dass wir alle gleich machen und jeder irgendwie dasselbe nur bekommt, so wie das in Schweden beispielsweise so ist, dass jeder ungefähr immer das Gleiche bekommt und Leistung sich überhaupt nicht lohnt. Und das ist auch eine große Katastrophe und treibt dann alle möglichen Blüten. Wenig ist für jeden anders. Aber dann argumentiert Paulus so, und das finde ich wahnsinnig spannend. Er sagt, oder habt ihr etwas mitgebracht, als ihr auf die Welt kamt? Also die Argumentation ist folgende, du hattest ja gar nichts, du warst ja blank. Nackt und blank. Das heißt, als du kamst, hattest du nichts. Das heißt, dir kann ja auch nichts genommen werden, weil du hattest ja gar nichts. Du bist ja mit nichts gekommen. Und er gibt sich dann selbst die Antwort, nicht das Geringste. Nicht das Geringste hattest du, als du auf diese Welt gekommen bist. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir wieder die Erde verlassen. Wir werden auch nichts mitnehmen können. Wenn wir uns also mit Nahrung, Kleidung und ein Zuhause zufrieden geben, soll uns das genügen. Nahrung, Kleidung und ein Zuhause. Die Bibel ist da total praktisch. Und mich hat das, ich war so fasziniert von einer Frau, die ich letztens beerdigt habe, die hat gesagt, Kohl, Kartoffeln und Holz, das ist das Wichtigste. Wenn ich Kohl, Kartoffeln und Holz habe, dann kann mir nichts passieren. Ja, und mein Vater erzählte mir, sie haben Kartoffeln und Äpfel gegessen in den unterschiedlichsten Variationen. Das gab es jeden Tag, Kartoffel und Äpfel. Er ist auch ein starker Mann geworden und es hat ihm auch nicht geschadet. Ich will nur sagen, die Frage ist, können wir mit wenig zufrieden sein? Können wir überhaupt so leben? Können wir uns das überhaupt vorstellen, dass wir einfach sagen, ja, das muss ja alles gar nicht sein. Ich brauche auch gar keine Angst zu haben, dass das alles teurer wird, weil es muss ja gar nicht alles sein. Wir sind sowieso alle so sehr gut ernährt, dass wenn wir einfach mal 10 Kilo weniger hätten, es uns auch nicht schaden würde. Ganz im Gegenteil, unsere Gesundheit würde das wahnsinnig einen Boost nach vorne geben. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen. Und das Problem mit dem Reichtum ist nämlich folgender. Alles, was es so gibt in der Welt, hat hauptsächlich mit Intelligenz zu tun. Also ob du Arzt bist, ob du Chemiker bist, ob du Biologe bist, ob du Automechaniker bist, ob du, was auch immer, Ingenieur bist oder wo auch immer du arbeitest, jeder Beruf, den musst du lernen. Da musst du eine Ausbildung durchlaufen, da musst du Prüfungen ablegen. Da musst du dich qualifizieren und da musst du von jemandem lernen. Bei Geld ist das anders. Geld ist, die Leute denken immer, du kannst das voraussagen, du kannst das nicht voraussagen, du kannst die Entwicklung des Geldes nicht voraussagen und es ist von so vielen Faktoren beeinflusst, dass du auch überhaupt das nicht sagen kannst. Das heißt also, dass wenn da Menschen reich werden, dann passiert das, weil sie in günstigen Situationen gerade sind. Das heißt auch zu denen, die dann irgendwie was verloren haben, dass sie nicht deswegen doof sind, sondern dass die Lage sich eben gerade außerhalb ihrer Verantwortungsbereiche und dass sie es beeinflussen können, hat sich die Lage gerade verändert. Ungünstig. Weil keiner hat den Krieg in der Ukraine voraussehen können und vorausgesagt. Keiner hat das vorausgesagt. Keiner hat den Zusammenbruch von Lehman Brothers voraussagen können. Und alles, was uns sonst noch passiert ist, hat niemand, alle von diesen super klugen Leuten, niemand hat das voraussagen können. Und dann sagt, du erliegst allen unmöglichen, unvernünftigen, schädlichen Begierden. Und die bringen dem Menschen Unheil und stürzen ihn ins Verderben, weil die Richtung total falsch ist. Und das ist so das Anliegen auch dieser Serie, dass du einfach merkst, boah, ich kann auch einen anderen Weg gehen. Ich muss mich da nicht in alle möglichen Begierden stürzen und muss auch irgendwie nicht ins Verderben gehen, sondern ich kann mit meinem Geld so umgehen, dass ich damit Gott ehre und mir nicht schade. Es führt nämlich in die Wüste. Gott beklagt sich, er sagt, ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen leiten. Ständig. Aber zu begreifen, welchen Weg ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Dieser Weg führt in die Wüste, und wenn du dich fragst, warum bin ich in der Wüste? Dann überleg doch mal, ob du dich vielleicht von deinen eigenen Wünschen leiten lässt und vielleicht möchtest du begreifen, was Gott von dir will. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt. Tragisch, oder? Tragisch, abgeirrt. Vom Glauben abgeirrt. Weil sie der Geldgier verfallen sind. Haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Sie sind vom Glauben abgeirrt. Du aber gehörst Gott. Das sagt er zu Timotheus, aber das kannst du auch zu dir sagen. Ich aber gehöre Gott. Ich aber bin im königlichen Dienst wie Daniel. Ich aber bin derjenige, der Jesus nachfolgen will. Ich stehe in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Mein Wert ist es, den Willen Gottes zu tun. Mein Wille ist, zu versuchen zu erkennen, was er will und das zu tun. Wir sollen unser Ziel auf was anderes richten, unsere Energie auf etwas ganz anderes richten. Nämlich ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Da sollen wir unsere Energie drauf richten, nicht darauf, wie wir noch mehr bekommen können, weil es ist nie genug. Es ist nie genug. Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt ist es genug. Es könnte immer noch etwas mehr sein. Und man soll auch nicht diesen Menschen sagen, sie sollen nicht überheblich sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum setzen. Denn das ist tatsächlich wahr, es ist unbeständig. Es ist unbeständig. Wir denken, es ist beständig, aber nein, es ist unbeständig und es ist flüchtig. Und wir können unsere Hoffnung da nicht drauf setzen. Sollten wir auch nicht. Können wir nicht. Sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. In reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott gibt dir alles in reichem Maß und möchte, dass du Freude daran hast. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Spaß daran hat, dass dein Becher überfließt, dass deine Hose voll geplutschert ist, weil er dir einschenkt und überfließend einschenkt. Wir haben einen Gott, der möchte, dass du Spaß hast an dem. Wir haben einen Gott, der möchte, dass du Frieden hast, dass du Freude daran hast. Das heißt aber, dass wir unsere Energie und unseren Fokus und unser Ziel auf etwas ganz was anderes richten. Ich möchte dich einladen, dass du beginnst, bevor du jetzt irgendwie große Entscheidungen triffst, dass du einmal beginnst, einfach mal in dich hineinzuhören, also einladen, auffordern. Ich möchte dich bitten, dass du mal in dich hineinhörst, was hat mich jetzt eigentlich heute an diesem Gedanken gestört und wo bin ich aufgewühlt und warum ist das so? Und was konnte ich jetzt auch heute für mich schon aus dem, was ich gehört habe, nehmen und welche Fragen sind vielleicht da entstanden? Wir wollen in den nächsten 6 Wochen, wollen wir Stück für Stück auch mit diesen Fragen umgehen und sagen, was würde das Geld dir noch alles sagen können? Damit du frei bist, damit du dieses Geld handhaben kannst und du das als Mittel einsetzen kannst für Sinngestaltung. Lass uns mit dem letzten Lied auf das, was wir gehört haben, antworten und Gott die Ehre geben und einfach wirklich tatsächlich sagen, Herr, du bist derjenige, der möchte, dass wir Freude an dem haben, was wir bekommen. Du gibst es uns in reichem Maß.